Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Caro und ich, wir haben uns jetzt bestimmt 10 Tage nicht gesprochen. Dazwischen lag mein Urlaub und deswegen interessiert mich jetzt als allererstes, wie geht's dir und was hast du gemacht?
Auch ein Hallo von mir. Mir geht es tatsächlich recht gut. Ich bin etwas gestresst, weil die letzten Tage doch sehr viel los von allgemein ist. November, Dezember. Ich glaube, wenn man selbstständig ist, weiß man das auch. Oder es ist bei ganz, ganz vielen so. Es ist sehr viel los. Also Q4, also das Quartal 4, Ende des Jahres, ist immer sehr gut zu tun. Viele Abgaben, alles, was noch bis Ende des Jahres erledigt und abgerechnet werden muss, muss jetzt passieren. Die Steuer steht bei mir an. Da bin ich auch wieder auf den letzten Drücker. Es tut auch mal sehr leid für meine Steuerberaterin, wenn ich da mal so kurz vor Schluss mit den Belegen um die Ecke komme oder dann wieder was vergessen habe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich einige Sachen noch nicht gebucht hatte. Das musste erstmal eingebucht werden. Und ja, der Geburtstag der Kleinen steht an. Das ist auch sehr emotional. Sie wird 4 Jahre alt. Ich habe die letzten Tage so in Erinnerungen geschwelgt und mir Bilder angeguckt und Fotos, wie groß sie doch geworden ist oder wie klein sie auch war, als Jacek gestorben ist. Also 22 Monate war sie ja. Dieser Unterschied jetzt, wie groß sie jetzt einfach schon ist, die ist halt jetzt so ein richtiges kleines Mädchen und man kann sich so gut mit ihr unterhalten und sie hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht und es ist schön, sich die Bilder so anzugucken und wenn wir hier aufnehmen, den Podcast, hat sie am nächsten Tag Geburtstag. Es ist auch sehr stressig heute, viel zu tun. Die Ballons müssen noch mit Helium befüllt werden, die Torte stand schon vor der Tür, die habe ich nämlich bestellt. Ich versuche es mir natürlich so einfach wie möglich zu machen, einfach so, dass man das halt auch als Alleinerziehende schafft. Wenn man arbeitet, den Haushalt hat und Dinge erledigt werden müssen, kann man jetzt nicht hier 3 Torten selber machen, also jedenfalls ich nicht. Und ich glaube, meine Familie ist auch ganz dankbar, dass ich eine bestellt habe, weil ich muss sagen, Kochen und Backen ist nicht meine Stärke. Ich kann das nicht so gut. Ich weiß noch, einmal kam ich mit einem vegan und dann kam ich mit einem veganen Marmorkuchen um die Ecke. Den hat keiner gefeiert. Ich glaube, ich lasse es auch einfach und habe dann bestellt. Aber Ballons und so, das befülle ich natürlich selber. Geschenke sind schon verpackt. Ja, es wird sehr aufregend, sehr emotional und sehr spannend. Die Kleine ist schon ganz aufgeregt und ich freue mich natürlich auch, wenn sie sich freut. Und ja, wie war denn euer Urlaub? Davon musst du mal ein bisschen erzählen.
Ja, bei uns in Bayern waren ja letzte Woche Herbstferien und wir sind mit 2 befreundeten Familien in ein Familienhotel gefahren. Das haben wir so in der Konstellation auch noch nicht gemacht, weil es ist ja schon so, dass, also zumindest geht es mir so, ich finde, es ist schon eine Herausforderung, alleine mit Kind zu verreisen. Wir haben es zwar von Anfang an gemacht, also relativ, ich glaube, Holger ist im September gestorben und wir waren dann im Juni des darauffolgenden Jahres das erste Mal auch mit Freunden zusammen im Urlaub. Aber es ist schon immer so eine Herausforderung, weil man ja am Ende des Tages doch die Einzige ist, die verantwortlich ist für diese Kinder. Trotz allem, ich möchte gerade im Moment das nur nicht alleine machen, so alleine. Also ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob ich alleine ein Familienhotel gebe, weil eigentlich könnte man ja denken, ja, da ist ja gesorgt und da gibt es ja zur Not auch Kids Club und man kann dann auch so ein paar Stunden allein verreisen. Aber ich wollte es jetzt mal diese Konstellation mit Familienhotel mal mit Freunden als erstes ausprobieren, einfach mal um abzuchecken, wie komme ich zurecht. Und es ist trotzdem schon eine Herausforderung, weil auch wenn man Frühstücksbuffet hat, also man muss ja trotzdem immer gucken, man muss ein bisschen helfen. Ich meine, der Kleine ist 4, da muss man schon gucken, löffelt der sich jetzt nicht bis zum Ultimo auf und dann kann er es nicht tragen, flitzt durch den Frühstücksraum. Nur weil wir im Urlaub sind, verändert sich ja sein Charakter nicht.
Ja.
Und dazu kommt, dass so Kids Club, ich glaube, sie hätten an sich schon Lust gehabt, aber sie wären unterschiedlich eingruppiert worden. Das sind so Dinge, an die denke ich vorher gar nicht, weißt du? Dann wäre der Kleine in die Kindergartengruppe kommen und der Große in die Schulgruppe und die machen natürlich schon ganz andere Sachen und jetzt will natürlich der Kleine unbedingt beim Großen sein. Um es kurz zu fassen, das war ein wunderschöner Urlaub. Wir waren im Allgäu. Das ist ja nicht so weit weg von uns. Also es ist eine gute 1,5 Stunden Fahrt. Wir waren dann auch in so einem Hotel. Das war auf einem Berg drauf. Also wir waren echt weit hoch schon. Ja, ist mega. Vor allem, weil der Große fühlt sich ja in den Bergen total wohl. Der fühlt da ja immer so eine Energie, sagt er. Das ist total witzig, weil der ist sehr feinfühlig. Und was natürlich auch dazu kommt, sie fühlen sich natürlich nah den Wolken, immer Papa sehr nah. Das ist schon sehr süß, muss ich sagen. Wir haben dann auch eine Wanderung gemacht zum Gipfel hoch und das fanden sie schon ganz toll, dass sie da dem Papa sehr nah sind. Und was auch mega war, es sind 2 befreundete Familien. Das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema heute, weil es heute soll es ja auch um Thema Freundschaft und so gehen. Ne? Das nur als Einstieg, das habe ich schon bemerkt. Vielleicht erzähle ich da später noch kurz mehr. klar hatte ich zwischendurch schon den Moment, dass ich mir denke, ach schade, es würde jetzt halt auch gut passen, er wäre dabei. Aber die Kinder waren halt total glücklich, dass da jetzt auch zwei Papas am Start mit sind und die haben die genauso in Beschlag genommen wie jetzt die eigenen Kinder.
Also das waren dann tatsächlich Familien, wo beide Elternteile noch da waren,
ja,
mit denen ihr verreist.
Genau.
Okay, das waren jetzt keine, also auch keine Alleinerziehende, sondern mit Mama, Papa und den Kindern.
Genau. Wobei du mich damit natürlich auf eine gute Idee bringst, vielleicht wär sowas auch mal gar nicht doof zu organisieren, dass man sich irgendwie zusammentut.
Gibt's ja auch, ne?
Ja, gibt's, ja.
Ja, so Retreats oder so habe ich auch schon gelesen oder schon von gehört für Alleinerziehende. Das habe ich ja auch gemerkt, als ich mit meiner Familie unterwegs war. Da war jetzt tatsächlich kein Papa dabei, weil mein Schwager nämlich zu Hause auf den Hund aufpassen musste. Aber es war trotzdem schön, halt mehr Menschen so um sich zu haben. Ne? Die Oma und die Tante und Cousin und Cousine. Das war natürlich für die Kinder toll. Und jetzt, du hast ja auch gerade erzählt, dass das für deine Jungs ja auch schön war, dass andere Papas dabei waren, ohne dass die das halt als traurig empfunden haben.
Genau.
Ne? Dass der eigene Papa nicht dabei war. Kinder sind da ja, das meintest du ja auch gerade schon, ganz, ganz anders. Es ist eigentlich auch mal ganz schön, das so zu sehen.
Ist echt interessant, weil letztes Jahr, es ist jetzt circa 1,5 Jahre her, da war ich mit meiner Schwester und ihrer Tochter, das machen wir auch einmal im Jahr, fahren wir an den Gardasee und so auf so einen Campingplatz. Dieser Moment vor 1,5 Jahren, da waren nur wir, da war kein Mann dabei. Und da war es schon so, dass danach auf dem Rückweg, als wir nach Hause gefahren sind, da hat der Kleine gerade geschlafen und der Ältere hat irgendwie so ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Wie alt war er da? Jetzt wird er 8, 6 war er. Und hat gesagt, ob ich ihm nicht einen neuen Papa besorgen könnte.
Oh.
Und dann ich so, bitte was? Und sagt er, ja, also es ist ja schön, dass er einen Papa am Herzen hat. Findet das ja eigentlich schon ganz toll, aber er hätte schon gerne einen neuen.
Oh je.
Und ich war damals total, ja, das kam halt auch,
das ist das, was wir immer sagen,
es kommt so aus dem Nichts immer, ja. Und ich habe mich dann schon, also ich habe ihn dann später, keine Ahnung, eine Woche später, klar habe ich das beantwortet und habe ihm auch gesagt, dass selbst wenn ich einen neuen Mann kennenlernen würde, es ist ja nicht sein Papa. Also sein Papa wird immer sein Papa bleiben.
Mhm.
Natürlich gibt es Patchwork und ich meine, das wissen wir jetzt alle, es gibt alle möglichen Konstellationen. Aber ich wollte ihm schon klar machen, dass Papa wird immer der sein.
Ja.
Ich glaube, er meinte wahrscheinlich schon ein männliches Familienmitglied, schätze ich mal, dass er in die Richtung gehen wollte. Aber ich habe das auch mit ihm dann besprochen, habe gesagt, nee, also dass da einfach, ja, dass das vielleicht irgendwann schon so sein wird, aber jetzt im Moment nicht. Aber habe ihm halt auch erzählt, dass wir ja auch viele tolle Papas kennen und dass ja auch mein Bruder, der ist ja als Onkel auch ein, wie soll ich sagen, männliches, soll man Vorbild nennen, sagen wir mal ja. Aber damit hat er ja auch einen erwachsenen männlichen Kontakt, einen regelmäßigen und so. Also es war dann schon wieder okay. Aber ich habe ihn dann schon eine Woche später, so haben wir irgendwie nochmal über das Thema gesprochen, weil es mich gewundert hat, warum er da so plötzlich drauf kam. Und eigentlich ist es logisch. Wir waren eine Woche lang auf einem Campingplatz und was sieht man da? Lauter Väter, die mit ihren Kindern irgendwie lustig Wasserrutschen machen.
Mhm.
Im Nachhinein war es mir dann natürlich auch klar. Vor einem halben Jahr waren wir an demselben Ort, da war das nicht. Da hat er die Frage nicht gestellt. Da sieht man wieder diese verschiedenen Ansichten und Entwicklungen und so. Aber da waren eben auch die exakt gleichen beiden Familien dabei, die jetzt auch dabei waren im Familienhotel. Das heißt, er hatte quasi Männerkontakt,
nenne
ich es mal. Und mein Bruder, sein Onkel war auch dabei. Es war anscheinend, wird da schon ein Bedürfnis erfüllt.
Ja.
So unbewusst. Und das war jetzt eben diesmal auch so. Und wir hatten so einen ganz tollen, für mich emotionalen Moment. Wir sind dann an einem Tag, haben so eine kleine Wanderung jetzt gemacht, eben im Allgäu und waren dann, sind so zum Gipfel gelaufen. Und das war halt für die Kinder anstrengend ein bisschen am Anfang und dann wurde ein bisschen rumgenölt. Das war schon familientaugliche Wanderung, aber trotzdem, es wurde halt rumgenölt. Wie lange ist jetzt noch so steil und überhaupt und anstrengend und Irgendwann, als der Kleine dann akzeptiert hat, dass da jetzt kein Weg dran vorbeiführt und er jetzt einfach durch muss. Ich hatte dann mit dem Größeren irgendwie so das Schlusslicht unserer Gruppe gebildet und war am Ende so unterwegs. Und der Kleine ist irgendwann von mir weggelaufen, nach vorne gelaufen, wollte halt zu anderen. Und dann hat er einfach so, er wollte erst vorbeilaufen und ist dann wirklich neben dem einen Familienpapa eben eine Weile neben ihm gelaufen und hat dann auf einmal wie selbstverständlich einfach seine Hand genommen.
Oh.
Also dieser Papa hatte seine eigene Tochter in einer Hand
und
die sind zusammen hochgelaufen und er hat dann wie selbstverständlich einfach die andere Hand genommen und ist mit hochgelaufen. Und das fand ich so schön, weil das hat der Papa tatsächlich am Abend dann beim Abendessen auch zu mir gesagt, weil er das so selbstverständlich gemacht hat, ohne ein Zögern, ohne ein darf er das, könnte er das, ist das jetzt irgendwie, gar nicht. Das hat er einfach in dem Moment so gefühlt.
Ja.
Und das fand ich total schön, dass die das einfach nur können.
Ja, die denken gar nicht so drüber nach. Ne? Kinder sind einfach so aus dem Moment raus, das, was sie jetzt fühlen, sagen sie oder zeigen sie auch. Das finde ich auch ganz schön, ja.
Ja, um auf unsere Episode jetzt zu kommen. Diese zwei Familien, mit denen ich da jetzt war, die sind ein sehr positives Beispiel dafür, wie sich Freundschaften auch positiv weiterentwickeln können, auch wenn sowas passiert. Wir waren vorher schon befreundet.
Ja, das war jetzt meine Frage. Ihr wart vorher auch schon, ihr kanntet euch.
Genau, wir kannten uns vorher schon. Also das erste Mal, dass wir zusammen im Urlaub waren, war 2019. Da war der Große, den Kleinen gab es noch gar nicht. Und der Große war gerade mal 1,5. Die eine Familie, die haben einen Sohn im gleichen Alter, wie mein älterer. Und die andere Familie, die haben auch einen Sohn im gleichen Alter, aber dann noch eine Tochter, die ist ein Jahr älter als mein Kleiner. Also da kam noch mal was nach. Was ich sagen will ist, wir fahren schon seit 2019 zusammen in den Urlaub. Wir haben, die eine Familie habe ich erst 2019 da kennengelernt und die andere kenne ich schon länger. Das heißt, auch mit meinem Mann zusammen haben wir schon mehr Zeit verbracht. Das ist aber so ein Beispiel, da hat sich diese Freundschaft eher intensiviert. Mhm. Nach dem Tod, also die war vorher da, aber die hat sich eher intensiviert nach dem Tod. Und dann gibt es natürlich noch andere Beispiele auch, die sich irgendwie anderweitig verändert haben. Aber es ist schön, wenn mit einem positiven Beispiel in diese Episode reinzugehen, weil da muss ich echt mal auch einen kurzen Dank und Gruß an diese beiden Familien, die wissen ja mit Sicherheit, wer gemeint ist. Da muss ich echt sagen, das finde ich ganz toll, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, mit so einer Situation und auch mit einer trauernden Person, trauernden Familie, so einfach, so normal und natürlich umzugehen, wie die das gemacht haben.
Ja, das ist ganz viel wert.
Ja, weil woher willst du es auch wissen? Ich trage auch niemanden nach, der das nicht getan hat, weil es ist ja auch nicht einfach. Du bist zum ersten Mal in der Situation als Betroffene, aber auch als Angehöriger oder Bekannte oder Freundin oder wie auch immer. Das ist ein super schweres Thema und das hätte ich niemals gedacht. Du kannst gerne mal erzählen, wie das dann auch bei dir war, aber ich bin echt davon ausgegangen damals, dass sich eher Dinge intensivieren und verbessern. Ich wäre niemals auf die Idee, niemals, es war vielleicht naiv, zu denken, dass eine Freundschaft, die seit Jahren besteht, auseinandergehen könnte, weil sowas passiert.
Ja, genau, das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann. Das wäre jetzt direkt so ein Negativbeispiel. Da habe ich mir auch nie so Gedanken drüber gemacht, dass das hätte so sein können. Ich habe ja auch nie darüber nachgedacht, dass mein Mann mal so früh stirbt, davon mal ganz abgesehen. Ich muss auch sagen, in der ersten Zeit, also so unmittelbar nach dem Unfall bis zur Beerdigung, war das auch alles. Und ich glaube, das können viele Betroffene, da ist die Anteilnahme ja immens groß. Ne? Da kommt von allen Seiten, von engen Freunden, von Familie, von Leuten, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, von alten Klassenkameraden, weil sich das dann ja irgendwie dann doch durch die Städte trägt und über die Bekanntenkreise hinweg. Anteilnahme, das war auch bei mir so. Und natürlich hat man da auch keinen Kopf dafür, sich jetzt noch irgendwie mit Freunden dann derzeit zu treffen. Das war auch okay. Da habe ich es auch noch gar nicht so wahrgenommen, dass vielleicht aus einigen Ecken gar nicht so viel kam wie sonst oder die Anteilnahme einfach nicht so da war, weil man selbst einfach ja noch im Schock war, funktioniert hat, man musste die ganze Beerdigung planen, man hatte Termine, also ich weiß nicht, ich war glaube ich jeden Tag unterwegs, weil ich irgendwo sein musste bei der Bestatterin, was wir alles machen mussten und hier und da und mit der Kleinen, die war ja noch sehr klein auch damals, das sowieso. Ich muss auch sagen, seitdem ich Mama geworden bin, haben sich auch schon die ersten Freundschaften verändert, gerade zu den Freundinnen, die noch keine Kinder hatten. Also in meinem familiären Kreis bin ich die, die als letztes ein Kind bekommen hat. Da waren vor mir schon Kinder da. Also deswegen, ich kenne das schon aus der Sicht von einer Nicht-Mama mit Kindern und auch in anderen Freundschaften, die hatten dann auch schon ein Kind oder so. Und das war für mich immer nie ein Problem, aber man hat sich dann doch irgendwie getroffen. Dann hat natürlich irgendwie vormittags, dadurch, dass ich aber auch selbstständig bin, auch damals schon, war ich aber auch sehr oder bin halt sehr flexibel, was sowas angeht. Viele, die Vollzeit arbeiten, können sich halt nur abends treffen. Ist halt schwierig, wenn du ein Kind hast. Wenn du dann auch noch alleine bist, dann funktioniert das ja vorne und hinten nicht. Deswegen war das damals, als ich noch keine Mama war, kein Problem. Als ich dann Mama wurde, habe ich gemerkt, schwierig. Aber trotzdem hat man das dann irgendwo geschafft, sich dann mal mehr, mal weniger unregelmäßig zu treffen. Dann auch dann vormittags, weil anders ging es nicht. Weil entweder war die Kleine in der Kita oder mein Mann hat aufgepasst. Aber ich war dann auch so der Typ abends, weil die Kleine hat auch damals schon sehr viel an mir gehangen. Ich habe dann gestillt oder so dann gefüttert und sie war halt so ein Mama-Baby. Deswegen war das auch nie so, dass ich jetzt abends weggegangen bin und Jacek hat aufgepasst. Da hat man schon so die ersten Veränderungen gemerkt. Als dann aber tatsächlich der Tod kam, der Unfall, wurde das sehr intensiv. Also bis zur Beerdigung noch nicht. Und ab der Beerdigung, weil ich habe dann auch oft so das Gefühl, dass viele, die nicht so mit der Trauer zu tun haben oder nicht den Tod halt von der Seite nicht kennen, dass man dann so denkt, ja, ab der Beerdigung ist alles wieder gut, jetzt übertrieben gesagt, aber dann das Leben geht weiter. Ist ja auch so, das Leben geht bei den anderen auch weiter, bei einem selbst nicht. Also ich muss sagen, natürlich nach der Beerdigung ist so die erste Last von mir gefallen, aber es ging ja weiter. Ne? Die Beerdigung war ja 2 Monate nach dem Unfall und dann waren ja trotzdem noch bürokratische Sachen. Man muss sich in dieses neue Leben einfinden, plötzlich als Alleinerziehende mit kleinem Kind. Alles alleine zu wuppen, man steht ja plötzlich für einen ganz neuen Alltag da und weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann war es tatsächlich ausschließlich meine Familie, die für mich da war. Also meine Schwestern und meine Eltern und Freundinnen tatsächlich nicht, um das mal ganz krass zu sagen. A, weil die natürlich auch ihren eigenen Alltag haben, das verstehe ich auch. Und die haben natürlich auch ihren eigenen Alltag und das soll sich natürlich jetzt nicht jeder nach meiner Nase richten und so. Aber es war dann auch so, dass dann aus bestimmten Ecken dann so gar keine Rückmeldung mehr kam. Und wenn, also ich muss sagen, tatsächlich hatte damals eine beste Freundin, die habe ich bei der Beerdigung gesehen und sonst nicht. Also sonst halt gar nicht. Also überhaupt nicht in der Zeit, also in der Zeit zur Beerdigung nicht und auch in der Zeit nach der Beerdigung nicht. Es kam zwischendurch, haben wir mal dann so ein bisschen bei WhatsApp geschrieben oder sowas. Aber es war nie so, dass sie dann vor meiner Tür stand irgendwie und mich besucht hat. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch sowieso so ein Typ, ich bin ja schon gerne alleine, allein und einsam. Ich glaube, das sage ich, habe ich schon so oft in der Podcast-Folge gesagt, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich mache aber ganz gerne Dinge alleine und ich mag es halt auch nicht, wenn jemand ungefragt vor meiner Tür steht. Das wusste sie auch, deswegen, das ist auch okay, aber es kam halt jetzt gar nicht so gar nichts aus der Ecke. Und wie gesagt, bei der Beerdigung haben wir uns noch gesehen, da ist sie dann gekommen, aber danach dann gar nicht mehr und dann ist es tatsächlich so wortlos auseinandergegangen. Und wir waren wirklich, also mindestens ein Jahrzehnt vorher schon befreundet gewesen und Jacek und sie kannten sich auch. Das ist hart. Man trauert um den Partner, der gestorben ist und dann fällt halt auch noch die Freundschaft weg, die man viele, viele Jahre hatte, wo man viele Jahre viele Sachen geteilt hat und so. Aber ich hatte gar keine Kraft dafür, darum auch noch zu trauen. Und es ist dann halt einfach so auseinandergegangen. Also ich muss auch sagen, da wurde ich auch schon mal ganz oft nachgefragt, da habe ich auch schon mal öffentlich drüber gesprochen. Ich bin nicht wütend, ich bin auch nicht traurig. Vielleicht ist enttäuscht so ein bisschen das Wort, was am ehesten passt. Jetzt im Nachhinein oder jetzt einige Monate oder Jahre ja sogar, kann man ja schon fast sagen, später betrachtet ist es so, ich kann natürlich schon verstehen, dass man als Außenstehender, der sowas noch nicht erlebt hat, vielleicht auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Vielleicht bin ich auch in dem Bezug auch ein schwieriger Charakter, würde ich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich bin halt auch jemand, ich ziehe mich sowieso gerne zurück, brauche viel meine Ruhe und bin viel auch für mich. Das war ich auch schon immer. Aber es fehlte einfach die Kommunikation von beiden Seiten aus, auch von meiner Seite aus. Da will ich jetzt gar nicht den schwarzen Peter nur auf eine Seite schieben, gar nicht. Von meiner Seite aus, ich habe halt auch nie gesagt, weiß ich auch durch meine Therapie, die ich ja immer noch mache, mein Therapeut meinte auch, woher sollen die Menschen denn wissen, was du brauchst oder was sie brauchen, wenn sie das nicht sagen. Und ich bin eher immer so jemand, ich gehe von mir aus, was ich machen würde und dann erwarte ich das unterschwellig auch von anderen, was total falsch ist, weil der andere kann ja nicht hell sehen. Also ich muss dann schon sagen, wenn ich was möchte oder mir so und sowas vorstelle, aber die Kommunikation hat auf beiden Seiten gefehlt und dann war es so ein Stück weit auch, ja, Resignation und war dann auch so, dass ich gesagt habe, nee, mir ist jetzt sowas Schlimmes passiert und jetzt geht es vielleicht mal in dieser Freundschaft mal um mich, weil sonst all die Jahre, ne, hatte sie so ihre Themen und bei mir lief das dann so, jetzt geht es wirklich mal um mich und mir ist sowas Schlimmes passiert, was unumkehrbar ist, da hat sich nicht einfach ein Freund getrennt oder man hat sich scheiden lassen, sondern da ist halt jemand gestorben, ganz tragisch und plötzlich und jung, da gibt es ein kleines Kind und ich stehe plötzlich alleine da, dass ich so dachte, nee, es geht jetzt mal um mich und das ist vielleicht auch jetzt egoistisch und das kann vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen oder diese Ansicht teilt auch nicht jeder, das ist auch völlig fein, aber für mich war das so, nee, warum soll ich mich denn jetzt melden? Das ist wie dieses, wenn man trauert und ja, melde dich doch, wenn du was brauchst. Wenn du trauerst, meldest du dich nicht. Du meldest dich nicht, wenn du was brauchst. Du hast dafür überhaupt keinen Kopf, du willst sowieso, wenn du so ein Typ bist wie ich, niemandem anderen zur Last fallen, du willst nicht, dass jemand anderes was für dich tut. Meine Mutter meint immer, mir muss man die Hilfe aufzwängen und das ist auch so. Und so war das dann auch in dieser Freundschaft, dass ich dachte, nee, wenn ich jetzt, ich melde mich jetzt nicht, weil mir geht's ja jetzt so scheiße und das ist so schlimm alles. Da habe ich tatsächlich erwartet, dass von der anderen Seite was kam und das ist es halt so auseinandergegangen. Wir hatten danach nochmal kurz Kontakt. Da haben wir tatsächlich mal gesagt, was uns, also wir haben dann auch geschrieben, natürlich uns nicht persönlich getroffen, was uns dann ja so gestört hat am anderen, aber also es ist wirklich so ein gutes Beispiel dafür, dass Trauer viel verändert, vor allem auf Freundschaft und auch in die negative Richtung. Und ich weiß auch aus Gespräch mit anderen Betroffenen, dass die das auch kennen, dass sich viele, gerade enge Freunde, sich plötzlich nicht mehr melden, die plötzlich aus welchem Grund auch immer, aus Angst, aus Hilflosigkeit oder sowas. Und da kann ich immer sagen, jetzt aus der Sicht einer Betroffenen an Leute, an Angehörige, die von Betroffenen, sprecht miteinander. Ist alles besser, als nichts zu sagen. Ne? Also sag, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Das war auch das, was meine Schwestern gesagt haben. Die meinten auch so, du Caro, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir mit dir umgehen sollen und sowas. Kannst du uns das sagen? Und genau das, ne? Wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann sagt es. Dann sagt, ich traue mich nicht, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ich möchte dich nicht verletzen oder so. Möchtest du über die Person sprechen, die verstorben ist oder sowas? Alles ist besser, als nichts zu sagen. Also wenn du nichts sagst und nur sagst, ja, melde dich, wenn du was brauchst. Nee, das funktioniert. Das ist das Schlimmste, was man zu Trauernden sagen kann. Und das macht Freundschaften kaputt dann. Ich glaube, aus Hilflosigkeit gehen dann jahrelange Freundschaften kaputt. Und das ist traurig, weil man einerseits natürlich den Tod hat von dem geliebten Partner, der Partnerin, den man betrauern muss und wo man viel mitkämpft und sowas. Und dann hat natürlich noch Freundschaften, die dann auch plötzlich nicht mehr da sind, die einen ja eigentlich unterstützen sollten, zur Seite stehen sollten. gegenseitig, ne? Und wenn das dann auch nicht mehr da ist, das ist ein so großer Einbruch und Einschnitt ins Leben für eine trauernde Person. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Also es ist wirklich, es hat mich auch sehr getroffen, dass das so ist, wie es ist. Aber man hat auch keine Kraft, da noch Energie reinzustecken, da jetzt auch noch hinterher zu rennen. Diese Kraft habe ich nicht. Ich habe meinen Alltag, ich habe mein Kind, meinen Job, ich muss ja auch Geld verdienen jetzt alleine und habe natürlich noch das ganze Trauerpaket, was man für immer sowieso hat, dann, ne, kennst das ja am besten selbst, wie erzähle ich das? Aber da habe ich keine Energie jetzt da auch noch. Weißt du, da hätte ich gerne so Freundschaften, ne? Man trifft sich, trinkt einen Kaffee und wenn es nur für eine Stunde ist, man geht irgendwas lunchen und so und gut ist. Aber so leichte Freundschaften, so unkompliziert, das hast du auch gerade schon gesagt, das ist so unkompliziert, ja. Nicht so, wo man noch denken muss, oh Gott, ne, man merkt schon, dass der Gegenüber unsicher ist und so, sondern einfach machen. Und da habe ich tatsächlich auch ein Positivbeispiel von einer Freundin. Die habe ich über Instagram kennengelernt damals. Da hat Jassik aber noch gelebt. Da waren unsere kleinen Mädels ein Jahr alt. Und wir kennen uns jetzt, also sind schon drei Jahre. Aber sie kennt mich jetzt länger schon ohne Partner als mit Partner. Das hat sich intensiviert. Und ich glaube aber auch aus dem Grund, dass sie weiß, was Trauer ist, weil sie auch im familiären Umfeld, als sie noch ein Kind war, auch selbst einen schlimmen Trauerfall hautnah miterleben musste, ohne da jetzt großartig weiter drauf einzugehen, glaube ich, dass Menschen, die wissen oder die diese Art von Trauer kennen, und ich rede jetzt nicht von der Trauer, wenn ein Mensch viele glückliche Jahre hatte und dann zufrieden einschläft, sondern wirklich, ne, wenn ein Kind stirbt, wenn der Partner stirbt, also so tragische Fälle. Ich finde, das ist ja dann nochmal eine andere Art von Trauer, weil so jemand so plötzlich nicht naturgetreu aus dem Leben gerissen wird. Also es hätte ja zu dem Zeitpunkt nicht so sein sollen. Und wenn Menschen das kennen, ich glaube, dann haben die einen anderen Zugang dazu. Wir können auch über ganz andere Themen sprechen und auch über den Tod sprechen und über, keine Ahnung, irgendwelche Zeichen, die von den Verstorbenen kommen oder sowas. Und ich finde das finde ich schön. Das merkt man auch. Wenn Menschen damit schon Berührungspunkte hatten, die gehen ganz anders auf einen zu und sind auch offener dafür und sind auch so, dass sie, ne, auch dann sagt sie mir so, ach Caro, du siehst aber heute aber auch scheiße aus. Und so riechst du richtig fertig aus und sowas. Und das nehme ich, bin ich da auch nicht böse. Ich so, ja, ne, gerade es ist auch immer wieder schwierig und viel zu tun. Obwohl sie, sie hat zwei Kinder, sie hat einen Mann und sie ist nicht so, also nicht alleine wie ich mit dem Kind, sondern das ist eine ganz andere Familienkonstellation und trotzdem fühle ich mich da verstanden. Trotzdem ist es auch so, dass wir über alles sprechen können. Dann sie darf sich auch bei mir über ihren Mann auskotzen. Ich bin die Letzte, die sagt, oh Gott, ne, stell dich mal nicht so an. Sei doch froh, dass du einen Mann hast. Und so weiter. Die gibt's ja auch. Die gibt's ja auch. Yeah. Und so bin ich tatsächlich nicht. Sondern wir lassen dann auch über ihren Mann sagen, wie blöd er denn heute wieder war und was er da nicht weggeräumt hat und hier und da. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und sie ist unkomplizierte. So soll das ja auch sein. Und dann ist es zwar auch so, dass sie sagt, ne, ich weiß gar nicht, worüber ich mit dir reden soll. Ist ja ganz normal. Ne? Sprich mit mir über, was weiß ich, welches Putzmittel du neu gekauft hast, was bei euch so los ist, ne? Dann gehen die zur Paartherapie, das erzählt sie mir. Und das finde ich, man ist wieder so Teil des Lebens, ohne so ausgegrenzt zu werden, aus Angst, irgendwas falsch zu sagen, dass sie mich verletzen könnten. Und das will ich ja gar nicht. Ich will ja trotzdem Teil des Lebens sein von dem anderen. Dazu gehören natürlich auch die Themen des anderen. Aber genauso gehören auch meine Themen dazu, ohne Berührungspunkte. Das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Offenheit in alle Bereiche hin. Also sowohl das Leben des anderen als auch jetzt mein Leben als Alleinerziehende. Wenn ich mal sage, nee, gerade ist alles scheiße und mir geht es nicht gut und, ne, und heute will ich mal meine Ruhe haben oder sowas. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss auf beiden Seiten halt gegeben sein und dafür müssen halt auch beide Seiten offen sein.
Sehe ich genauso. Du meinst Berührungsängste, ne?
Ja, genau.
Das ist auch total typabhängig. Ich habe das bei mir auch festgestellt, weil du musst ja auch erstmal irgendwie diese neue Art der Kommunikation auch als Betroffene irgendwie lernen.
Mhm.
Mir geht's da wie dir. Ich bin eh vom Typ schon so, ich mache alles selber und ich kann alles selber und so. Also meine Freundinnen auch nochmal von, also irgendwie wie unterschiedliche Charaktere sie eigentlich haben, wenn dann sowas Schlimmes passiert, wie vorsichtig manche sind. Und dann hatte ich aber zum Beispiel auch eine Freundin, die hatte null Berührungsängste. Die war irgendwie von Anfang an, aber die war schon immer irgendwie so. Die hat es auch beim Namen angesprochen. So, und das ist jetzt doof und jetzt kriegen wir das hin und wir machen das und so. Die hatte da irgendwie, brauchst du da, also die hatte auch direkt die, weißt du, diese Problemthemen beim Namen genannt.
Ja,
so
genau.
Brauchst du bei der Bestattung Hilfe. Also wirklich so Anpacker gehen.
Ja.
Ich kenne auch diese Gespräche, was du gerade gemeint hast, mit dem, dass wenn sich dann jemand, jetzt wollte ich schon sagen, traut, aber wenn sich, das ist jetzt Quatsch, aber wenn sich jemand trifft, dass man dann am Anfang, das war, habe ich auch viel bemerkt, aber diesen Zahn konnte ich sehr vielen ziehen, diese Berührungsängste über den eigenen Alltag und die eigenen Alltagsprobleme zu sprechen, weil ja nichts vergleichbar ist mit dem, was mir passiert ist. Du willst ja Teil vom Alltag sein, auch des anderen.
Richtig.
Und nur weil die oder der jetzt ihren Partner nicht verloren haben, sondern vielleicht nur, in Anführungszeichen, Entscheidung ist oder nur, keine Ahnung, Streit mit den eigenen Eltern hat oder sowas, ist es ja trotzdem deren Paket. Das ist ja trotzdem deren Problem in dem Moment.
Richtig.
Und ich will ja auch gar nicht, dass sich da jemand reinfühlen muss in diese Situation, die wir dadurch leben. aber halt einfach so eine bestimmte Offenheit und wirklich zu fragen, was genau tut jetzt da gerade gut? Wie genau kann man unterstützen? Weil ich wollte nochmal kurz auf diese, weil mir das auch so wichtig ist, auf dieses meld dich, wenn du was brauchst, ist für mich der schlimmste Satz und ich habe ihn selber oft verwendet.
Ja, ich auch. Ja, total. Also ich mache mich davon auch nicht frei, dass der auch von mir kam früher. Und einfach, weil man es gut meinte, aber meine Therapeutin immer sagt, gut gemeint heißt nicht gut gemacht.
Ja, da hat sie sehr wohl recht, weil du gibst damit die Verantwortung ab an eine Person, die gerade sowieso so viel Verantwortung on top hat. Wenn man sich das mal überlegt, durch was für eine Phase wir immer noch durchgehen, aber gerade am Anfang durchgegangen sind, von der Verantwortung, was danach zu organisieren ist, von der Verantwortung über die Kinder, über die eigene mentale Gesundheit, alles, der Alltag neu, die Trauer, die da so kickt. Und dann soll man noch die Verantwortung übernehmen und sich dann melden, also erstmal zu wissen, was man braucht und dann noch den Schritt zu gehen und zu sagen, was man braucht. Es ist nicht möglich, also mir ging es so, es war definitiv nicht möglich. Keine Chance.
Nee.
Das war natürlich auch ein natürlicher Prozess bei mir. Da waren auch manche so, manche so. Ich hatte eine Freundin, die hat es wirklich ganz toll gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob die das vorher irgendwie im Internet gelesen hat, ob die sich, aber selbst, also ja, dann hat sie sich schlau gemacht, ist doch toll. Die hat tatsächlich mich sehr regelmäßig angerufen und hat mir aber im Vorfeld gesagt, es ist nicht so wichtig für mich, ob du jetzt rangehst oder nicht, aber ich will dir nur sagen, ich rufe dich jetzt, ich weiß nicht mehr, es war nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag morgens an, wenn dir danach ist, ranzugehen und zu sprechen, tust und wenn nicht, es ist nicht so schlimm. Die hat wie so einen regelmäßigen Check-in mit mir gemacht. Und das fand ich cool. Manchmal bin ich rangegangen und manchmal bin ich nicht rangegangen. Und das war für uns beide fein. Die hat das echt relativ lang durchgezogen. Und das fand ich cool, weil manchmal war mir auch danach zu sprechen, hätte aber gar niemanden angerufen, weil ich diesen Weg nicht gehen konnte, zum Beispiel. Aber ich hatte auch eine negative Situation, ähnlich wie mit deiner Freundin eigentlich, die offensichtlich nicht damit umgehen konnte und die meiner Meinung nach auch nicht dran geblieben ist. Also sie hatte schon ähnlich wie bei dir mal so nachgehakt. Aber da hätte ich mir gewünscht, weil ich die Kraft nicht hatte, ich bin gerade in einer richtigen Scheißsituation, wenn du dich wirklich treffen willst, dann meldest du dich nochmal.
Ja.
Und das hat sie einfach nicht mehr gemacht. Die hat den Stab, sage ich jetzt mal, bei mir gelassen.
Ja,
die hat mir den Stab gegeben, du meldest dich und hat sich nicht gemeldet. Und wir haben uns tatsächlich bis heute nicht ausgesprochen. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel sagen. Es ist genauso, wie du sagst. Wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, ist völlig fein, wusste ich auch vorher nicht, aber dann frag die Person, weil es ist ja auch eine sehr individuelle Situation und frag die Person einfach, sag, hey, ich bin völlig überfordert, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, was ich sagen soll und wenn ihr dann manchmal einfach nur da sitzt und beide gar nichts sagt, weil du weißt als Betroffene nicht, was du gerade brauchst und du als Angehöriger weißt nicht, was du geben kannst, dann sitz einfach nur da. Es kann aber auch sein, dass es Menschen gibt und das will ich nur als positive Beispiele jetzt vielleicht an Angehörige loswerden, Menschen, die mit meinem Mann studiert haben, die nicht mit mir, also wir kannten uns natürlich gut und schon seit vielen Jahren und so weiter, aber jetzt nicht irgendwie meine engsten Freunde waren oder so, die haben mir halt ungefragt einfach was von, wie hieß das, Everyfoods, ich will jetzt keine Werbung machen, Werbung wegen Namensnennung, die haben mir das einfach geschickt, die kannten meine Adresse und die haben mir halt einfach, ich will nicht, also 40 Portionen von diesem Essen und haben eine liebe Karte dazu geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass Kochen jetzt momentan nicht meine Priorität ist und damit wir quasi trotzdem was Nahrhaftes essen können, haben sie uns jetzt einfach mal dieses Essen,
Das kam zum Beispiel von meinen Nachbarn. Wir haben damals ja noch in einem anderen Stadtteil gewohnt, in so einer Altbauwohnung. Da war halt auch schon eine Nachbarschaft dann schon da. Das ist nicht so anonym, wie man sich das sonst denkt. Und das war echt total schön. Die haben das natürlich dann auch alles mitgekriegt, weil ich stand auch in der Zeitung und so. Und ich war ja auch schon immer jemand, der so offen damit umgegangen ist und habe das natürlich dann auch erzählt, weil die auch alle meinen Mann kannten. Mein Mann war sehr kommunikativ und war immer der sich mit allen unterhalten hat. Und ich will ja immer eher meine Ruhe haben. Denkst so, bloß mit dem Hund schnell Gassi gehen und wieder rein und jatzig. Oh ja, hier und das. Und zwei Stunden steht er mit dem Nachbarn draus. Und die haben mir dann auch total süß Karten geschrieben, ne? Und mir die dann reingeschmissen in den Briefkasten und dann auch, ne, hier, wir kochen für dich und gehen einkaufen und sowas. Alles total süß. Und auch meine Freundin, die ich halt über Instagram damals kennengelernt habe, meinte auch, ne, wir haben nämlich ziemlich in der Nähe gewohnt, ich mache da eine Lasagne und stelle die vor die Tür und sowas, ne, weil gerade so kochen und so, jetzt das Letzte ist wahrscheinlich, worauf du, habe ich ja sowieso nie Bock, aber da in dem Moment sowieso noch weniger als sonst. Und das ist so total schön, das ist dieses Alltägliche, diese Alltagsgesten, das hat meine Mama auch immer gemacht, die war dann für mich einkaufen und hat dann immer Essen mitgebracht, die hat zu Hause gekocht und mir dann immer eine Tupperdose mitgebracht für die nächsten zwei Tage und so. Sowas ist ganz viel wert. Das sind halt auch so, ich will gar nicht sagen, dass es eine Kleinigkeit ist. Ich finde schon so Einkaufen, Kochen ist ja schon, ne, da gibt sich jemand anderes Mühe. Aber es sind solche Dinge, sind es halt die dann schon helfen. Es muss jetzt nicht immer ein stundenlange therapeutische Gespräch sein oder sowas. Das sind so Kleinigkeiten. Oder man trifft sich mal auf einen Kaffee und geht einfach mal spazieren oder sowas. Oder man ist einfach mal da. weil ich konnte die Anfangszeit zum Beispiel auch überhaupt nicht alleine zu Hause bleiben. Es war so die ersten Wochen und Monate, ich würde sagen so die ersten 2 Monate vielleicht sogar, dass ich zu Hause nicht mehr alleine bleiben konnte. Die Kleine war zwar immer in der Kita, weil ich hatte natürlich Termine und musste dann, ne, zur Bestatterin und Grabstein aussuchen und sowas. Die war noch sehr klein, ich wollte sie dann auch nicht immer mitnehmen und sie sollte auch ihr normales Umfeld haben, das sie jetzt nicht so sehr mitkriegen, weil sie mir dafür noch ein bisschen zu klein war. Aber ich konnte zu Hause nicht alleine bleiben. Ich war dann immer den ganzen Tag unterwegs und saß in einem Café und habe da dann noch gearbeitet und damals habe ich ja noch geschrieben. Und da hätte sich auch dann einfach mal dazusetzen können und man hätte so Coworking machen können, weil ich auch sehr schnell nach dem Tod wieder angefangen habe zu arbeiten. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, sich mit einzubringen. Und wie gesagt, es mussten ja nicht 5 Stunden hier therapeutisches Gespräch sein oder was auch immer, sondern das sind vielleicht auch so klein in Anführungsstrichen Gesten oder ja Sachen, die man hätte machen können, ohne das ja so auseinandergehen zu lassen. Was ich halt schade finde, das ist halt das, was du auch meintest, man hat sich zu wenig Mühe gegeben und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es in dieser Situation, jetzt in dieser akuten Situation auch nicht in meiner Verantwortung gesehen, mich jetzt darum auch noch zu kümmern und da jetzt noch hinterher zu sein von meiner Seite aus. Also da muss ich auch sagen, natürlich jetzt Jahre später oder über 2 Jahre später bin ich jetzt mittlerweile schon so standfest in meinem Alltag und auch in mir selbst und durch die Therapie, dass ich jetzt auch wieder Teil des Alltags des anderen sein möchte und auch sein kann und so und da auch wieder mich melde, ne, wenn ich mich mal treffen möchte oder dass von mir an der Seite auch was kommt. Aber damals, so ganz akut, das erste Trauerjahr, würde ich sagen, da sind wir auch noch umgezogen in dem Jahr, da wurde auch nicht gefragt, sollen wir dir mal helfen? Und die haben um die Ecke hier gewohnt. Also die haben um die Ecke gewohnt, sollen wir dir mal helfen beim Umzug oder sowas? Die sind nicht einmal vorbeigekommen oder so. Und das finde ich schon schade. Man hat halt, also ich finde für mich, man hat halt gemerkt, es wurde sich halt, ob nun bewusst oder unbewusst, nicht sehr doll angestrengt dafür. Natürlich, ne, auch sie, andere Menschen haben ihr Paket und ihren Rucksack zu tragen und das verstehe ich auch alles. Aber in der Situation habe ich das halt tatsächlich nicht so nachempfinden können. Also das war halt, also ich möchte auch, das ist auch dann immer so ein Aufwiegen. Wo ich gerade drüber spreche, merke ich auch, dass es so ein Aufwiegen ist von Rucksäcken und von Schmerz und Trauer und Schwere, die man im Leben zu tragen hat. Und in dem Moment war es halt sehr akut und es waren sehr viele intensive Gefühle und was ist ja auch heute immer noch so. Und Trauer ist ein sehr intensives Thema, was man halt nicht so kennt oder was ich halt vorher noch nicht kannte. Das ist halt etwas Unumkehrbares. Natürlich weiß ich auch, dass mein Gegenüber auch seinen oder ihren Rucksack zu tragen hat und ihre oder seine Themen hat. Das weiß ich auch. Aber trotzdem hätte man schon Raum schaffen können. Und das muss ja nicht unbedingt so viel sein, sondern aber einfach einen Raum und wirklich mal sagen, komm, ne, wir treffen uns mal, ne, wir gehen kurz spazieren mit den Hunden, in so eine Gassi-Runde mal mittags oder sowas. Solche Sachen, aber es kam halt nichts und dann war ich für mich persönlich auch damals nicht in der Verantwortung, das von meiner Seite aus jetzt so, weil ich halt auch, ne, gegenüber war halt kinderlos, ich ein kleines Kind, alleinerziehend, Umzug, muss alles allein, auch beim alten Hund, der nicht mehr alleine bleiben kann und sowas. Meine Mental Load Liste ist ja sowieso jeden Tag oder von jeder Mama ja gefühlt sowieso schon, also ich glaube, wenn du Mama wirst, ist ja schon direkt, kriegst du eine Mental Load Liste direkt ja schon mit zur Geburt, was du alles jeden Tag erledigen musst und das weiß man aber auch erst, wenn man selbst Mama ist, also früher habe ich das auch noch nie so nachvollziehen können, aber wenn man dann Mama ist, wenn man auch noch alleinerziehende Mama ist, dann weiß man erst in der Situation, wenn man wirklich darin ist, wie viel das eigentlich wirklich ist, was man jeden Tag wuppt, aber klar, also ich finde schon, dass man als Freundin das offen hätte kommunizieren können, warum, aus welchem Grund man jetzt das so auslaufen lässt, die Freundschaft, warum man sich nicht meldet. Und da hätte Offenheit, man hätte offen sprechen müssen. Also das ist, glaube ich, das, was dann, ne, einfach offen und ehrlich sein und sagen können, ne, ich kann das nicht, ich kann damit nicht umgehen, was ja auch okay ist. Dann weiß man wenigstens, woran man ist, aber einfach so nichts sagen, so nichts, das ist viel schlimmer, finde ich, in den Freundschaften, gerade mit der Trauer.
Ich glaube, es ist auch einfach schwer. Es kommt natürlich darauf an, wie man auch erzogen wurde. Aber ich wurde jetzt auch nicht besonders emotional erzogen, sage ich jetzt mal, mit diesem, dass alle Gefühle okay sind und dass man über Gefühle spricht. Also so wurde ich jetzt auch nicht erzogen. Mir ist es bewusst, aber ich glaube, dass wahrscheinlich viele Menschen in dieser Situation dann irgendwie aus dem Unterbewusstsein handeln und dann so starr sind vor lauter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist immer der einfachere und bequemere Weg, nichts zu tun. Mhm. So geht es mir selber auch. Deswegen, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden, aber mir geht es ja selber oft auch in Situationen so, dass ich den Weg des geringsten Widerstands gehe. Und es ist natürlich schon auch schwierig, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, brauchst du da jetzt was? Nichtsdestotrotz, mein Appell trotzdem an jeden, der jetzt jemanden im bekannten Freundeskreis hat, dem sowas passiert ist, den Schritt zu gehen und einfach, wenn man schon nicht mit Empathie aufgewachsen ist, dann versuchen das jetzt irgendwie doch selber zu üben oder zu sagen, ich nehme mir jetzt mal einen Moment und versuche mich wirklich in diese Situation reinzuversetzen. Von einer Person, die quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Wir trauern nicht nur um den Partner, Wir trauern um unseren besten Freund. Wir trauern um einen Teil der engsten Familie, um eine Zukunft, die es nicht mehr gibt, um ein Leben, das wir uns so wenig vorgestellt haben. Wenn ihr jetzt noch als Freunde wegbricht, das ist der falsche Moment. Also ich kann es, es ist blöd gesagt, aber das ist die einzige Aufgabe, die ihr da habt, über euren Schatten zu springen, auch wenn es irgendwie komisch ist. Aber wir haben so viele andere Punkte, wo wir über unseren Schatten springen. Wir haben so viel zu tun mit unserem Alltag, der Trauer der Kinder, mit allem, dass das irgendwie, glaube ich, tatsächlich, das traue ich mich jetzt so zu sagen, die kleinere Aufgabe ist. Und man kann mir nicht erzählen, dass bei dir sind es 2 Jahre, bei mir sind es jetzt 3 Jahre, dass man keine Zeit gefunden hat, in der Zeit mal einmal nachzufragen oder vor allem auch 10 Mal in einem Jahr nachzufragen, ist jetzt auch nicht so ein riesen zeitlicher Invest. Einfach mal um die Ecke zu kommen und zu sagen, wie geht's dir eigentlich, was ist so? Weil ich habe so viele Positivbeispiele von Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte, die es tun. Und ich glaube, das ist das, was diese Personen in dem Moment am meisten, also ich jetzt als Betroffene kann nur sagen, das ist das, was man am meisten braucht, jemand, der dranbleibt. Weil du schaffst es gerade nicht, dran zu bleiben. Es geht gerade nicht um euch.
Genau.
Also natürlich auch in der Freundschaft, es ist immer ein Geben und Nehmen und egal, was da vorher war, aber das ist die schlimmste Zeit unseres Lebens.
Genau, das ist auch dieses, da muss man auch tatsächlich als Trauernde für sich einstehen und wirklich mal denken. Und ich bin ja sonst auch so ein People-Pleaser und sage nicht, ich will es allen anderen recht machen, aber in dem Moment ging es jetzt wirklich mal, da ging es mal um mich. Weil sonst bin ich echt jemand, also ich rede gerne, aber ich kann auch sehr gut zuhören und bin auch für die Probleme von allen anderen immer da gewesen, hat mir das immer alles angehört. Aber in dem Moment ging es jetzt wirklich mal um mich und das konnte nicht so gesehen werden, glaube ich, aus welchen Gründen auch immer. Da möchte ich gar nicht spekulieren, um Gottes Willen. Aber da war halt mal das Drama, müssen wir jetzt mal so ein bisschen die Schwere hier aus dem Thema zu nehmen. Das Drama war halt auf meiner Seite. Also da war das Drama jetzt zwar nicht bei meinem Gegenüber, sondern mal bei mir. Aber es konnte halt einfach nicht gesehen werden oder wollte nicht gesehen werden oder warum auch immer. Es hat sich halt viel um mich gedreht dann auch. Ne? Ich habe dann ja auch angefangen, öffentlich ja auch darüber zu schreiben. Bin dadurch bei Instagram gewachsen und so. Habe halt viel daraus auch, da auch Sichtbarkeit bekommen. Und das sind halt vielleicht auch alles Sachen, die auch mit reingespielt haben. Ich weiß es nicht. Ich möchte da eigentlich auch ungern spekulieren. Trauer und Freundschaft ist echt ein Thema für sich. Und es kann viel kaputt machen. Es kann viel auseinandergehen. Aber es können auch viele neue, tolle Freundschaften entstehen. Trauer verbindet nämlich auch.
Richtig.
Und das ist auch das Schöne. Und ich finde, man sollte uns jetzt zum Ende vielleicht ein bisschen auf das Positive besinnen.
Definitiv.
Trauer verbindet auch. Man findet neue Freundschaft, man findet neue Verbindungen. Wir haben uns auch so kennengelernt über dieses Thema, über unser gemeinsames Thema. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man sich auch austauschen kann. Gerade wenn der Gegenüber Trauer auch kennt und Ähnliches erfahren musste, ist das ja auch ganz viel wert, sich dann so zu finden. Obwohl es ein schwieriges Thema ist, ein schweres Thema ist, es verbindet dann doch und es können viele tolle neue Freundschaften entstehen. Es muss auch nicht so sein. Ne? Also es ist nur, weil wir das so kennen, vielleicht viele andere auch, muss es nicht so sein. Es gibt bestimmt auch die Fälle, wo wirklich enge Freunde sich ganz toll verhalten haben und sowas. Ich glaube, es kommt halt immer auf den Menschen drauf an und wie man damit umgeht und wie man auch erzogen wurde, was du auch schon gesagt hast, wie man aufgewachsen ist. Wie empathisch man ist, es ist alles super individuell. Das sind jetzt wirklich nur persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das muss natürlich nicht längst auf alle zutreffen.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe es schon gesagt jetzt in der Folge, aber nochmal kurz zusammenfassend. Es gibt immer ein paar Punkte. Ich glaube, man sollte es nicht irgendwie als großes Ganzes jetzt erstmal sehen, wenn man als Angehöriger in der Situation ist und du weißt jetzt nicht, wie du helfen sollst oder was du machen kannst. Sprich es offen an, sag einfach, ich bin völlig überfordert. Und überleg mal, was du in deinem Alltag Kleines machen kannst, was für dich kein Riesenaufwand ist, aber für diese Person doch viele kleine Dinge machen eben auch eine große Entlastung. Mir fällt jetzt gerade spontan, also du hast ja vorhin das schon gesagt, mit Einkaufen, also das ganze Thema Essen, finde ich, ist so ein Riesending, weil es ist was so viel Zeit frisst und so viel auch Mental Load ist, vom Einkaufen bis zum Kochen bis alles. Es ist einfach, mir geht es ja genauso wie dir. Für mich ist das kein Thema, das irgendwie, viele haben es als Hobby, ich nicht. Und es ist so anstrengend. Und das kann man total, ich will nicht sagen super einfach, aber man könnte es theoretisch übernehmen für eine Weile und zu sagen, wenn ich dann mal, so wie bei dir, eine Lasagne mache, dann mache ich einfach eine extra Portion mit. Oder ich habe, das würde ich auch nur kurz sagen, gerade jetzt vielleicht auch, ich will jetzt ja nicht zu klischeehaft werden, aber bei mir sind es eben 2 Männer, die haben sich zusammengetan als so eine Art kleine, wie soll ich sagen, Tooltime-Einheit. Wir haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe, also nur die 2 Männer eben und ich. Und da darf ich jederzeit reinschreiben, wenn irgendwas anfällt von,
cool,
keine Ahnung, Möbelaufbau bis, was weiß ich, alles Mögliche, was so handwerklich wirklich, ich bin da auch einfach nicht geschickt. Es gibt genug Frauen, die können das super. Ich will das, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu klischeehaft werden, aber ich bin da wirklich ein bisschen ungeschickt. Neulich, keine Ahnung, zum Sommer habe ich mir eine 2,30 Meter große Palme eingebildet, die jetzt bei mir im Garten stehen muss. Das kann ich natürlich, sowas kann ich bei Kleinanzeigen einfach kaufen, aber mit der Umsetzung hapert es dann. Und das ist dann sowas, da kann ich einfach nur reinschreiben, so hier, ich habe einen neuen Fernseher, der muss angeschlossen an die Wand befestigt werden, whatever. Die sprechen sich mit mir ab in diesem WhatsApp-Chat und kommen schauen, dass sie schnellstmöglich mir helfen. Und sowas finde ich cool, weil das ist für die, ich melde mich vielleicht einmal im Quartal oder einmal in 6 Monaten. Das ist jetzt kein Riesending, aber für mich ist es ein Riesending, weil ich weiß, Thema Mental Load, da ist jemand, den kann ich bei handwerklichen Herausforderungen anschreiben und es wird sich gekümmert. Mhm. Und es ist nicht noch 5 To-Dos. Das so als Kleinigkeiten. Überlegt, was ihr für euch, was ihr gut könnt, wo ihr gut drin seid und Dinge, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken kann, halt für so eine Person, bei der eine komplette Person weggebrochen ist. Es ist ja nicht nur der Lebenspartner weggebrochen, nee. Es ist ja eine, also da fehlt ja jemand im Alltag komplett, dass man das ein bisschen auffängt, das finde ich schon toll. Und du hast ja auch eine wahnsinnig gute Idee gehabt mit deiner Community von Mama bleibt. Das soll das ja auch so ein bisschen auffangen.
Richtig.
Dieses Thema Einsamkeit, Freundschaften brechen vielleicht weg, weil sie nicht verstehen können, durch was wir durchgehen. Und mit deiner Community von Mama bleibt willst du ja genau sowas auch auffangen, dass sich Menschen treffen können, die in so einer Situation stecken und sich gegenseitig austauschen können über Alltag, aber auch über Emotionen und so. Genau.
Genau, das stimmt. Ja. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich halt auch gegenseitig austauscht, weil wir aus eigener Erfahrung auch mitbekommen haben, dass es eben schwierig sein kann mit Menschen, die das nicht so kennen, wo sich der Alltag nicht von heute auf morgen ändert. Gerade wir Mamas, wo halt noch ganz viel dahinter steckt, nicht nur man selbst als Person, sondern auch ne, die Kinder, das Kind, der Alltag. Das war die Idee, dass man sich da ne, einen Ort hat, wo man sich austauschen kann mit anderen, die das auch kennen, wo man sich für nichts irgendwie schämen muss. Ich habe mich ja zu Anfang auch immer geschämt, dass gerade mir das passiert ist und ne, dass ich jetzt die bin, wo der Mann gestorben ist und sowas. Ne, da habe ich mich dafür, total bescheuert, habe ich mich dafür geschämt. Das ist aber auch nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, was für Gefühle man auch einfach hat, die man vielleicht zu Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn sowas passiert. Man muss sich ja nicht dafür schämen, man kann ja nichts dafür, dass das so passiert ist, aber ja. Austausch ist ganz, ganz wichtig. Also es hilft auch ungemein, um das Ganze, ne, ich finde verarbeiten immer so ein schwieriges Wort, weil ich glaube, den Tod des Partners verarbeitet man nie, aber dann, ja, man lernt vielleicht damit umzugehen und sein neues Leben drumherum aufzubauen. Dazu gehört eben auch darüber zu sprechen, ob nun öffentlich, ob in der Therapie, Trauerbegleitung oder eben mit anderen Betroffenen oder auch mit Freunden, die das sehr gut auffangen können, die da sehr offen für sind und sowas. Es hilft einfach und es gehört halt auch dazu, einfach darüber zu sprechen und einfach mal das loszuwerden, was einen so beschäftigt.
Genau. Man sollte da viel mehr an sich selber denken, weil man denkt, glaube ich, in dem Moment an alles andere, an Kinder, an was das für andere bedeutet, wie schlimm das ist. Aber man kommt oft selber zu kurz und es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich da die passenden Austauschpartner zu suchen.
Ja.
Mama bleibt hat ja auch eine eigene Instagram-Seite,
genau.
Ne?
Genau, die heißt also, Mama bleibt.
Falls das jemand, ja, super.
Sehr, sehr kreativ. Super.
Nein, das ist gut, weil so kann man sich's merken. Und das ist der Aufruf, also falls ihr diese Community noch nicht kennt, dann geht da auf die Instagram-Seite, tauscht euch aus, vernetzt euch. Es gibt ja auch in mehreren Städten schon Treffen.
Genau. Ich glaube in 6 oder 8 Gruppen oder so. Ich habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall relativ gut in Deutschland verteilt. Es war ja eigentlich nur mal in Norddeutschland geplant, weil ich da nun mal ansässig bin. Aber mittlerweile ist die Nachfrage ist halt so groß. Es sind auch schon Anfragen für Wien dabei. Aber man muss halt natürlich gucken, dass man das auch alles gehandelt bekommt. Ist aber einfach, man sieht auch einfach daran, wie viele wir ja auch wirklich sind, wie viele davon betroffen sind. Also es ist Wahnsinn. Ne? Das hat man ja sonst einfach nicht auf dem Schirm. Man denkt, man ist ganz allein damit. Und dann, wenn man sich damit mal beschäftigt und öffentlich auftritt und eine Community bildet und sich wirklich austauscht, da sieht man mal wirklich, wie viele wir sind. Also ne, 500.000 junge Witwen gibt es ja in Deutschland.
Ja.
Das ist schon eine Zahl. Also man ist nicht alleine damit. Aber man fühlt sich manchmal so. Das verstehe ich.
Auch der Grund, warum wir den Podcast mitunter gestartet haben. Ne?
Ja, genau.
Genau. Um euch zu sagen, ihr seid damit nicht alleine. Wir sind sehr viele. So traurig es ist. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Es war sehr interessant, auch mal deine Erfahrungen zu hören.
Ja, gebe ich gerne zurück.
Und genau, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch zu dem Thema Freundschaft, Einsamkeit noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann meldet euch gern jederzeit. Wir haben einen eigenen Instagram-Account von Mama bleibt im Podcast. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.